Mein größter Fehler. Thomas Trendkamp, 61, baute als Autodidakt ein Unternehmen für Designteppiche auf und gewann mit Carpet Concept viele Preise. Nur einmal zauderte er und musste das prompt teuer bezahlen. Aufgezeichnet und gelesen von Andreas Kurz. Impulse Ausgabe 2, 2019.
Ende der 80er Jahre arbeitete ich als Vertriebsmitarbeiter in einem sehr traditionellen Unternehmen für Bodenbeläge. Sie webten nicht allzu zeitgemäße Teppiche. Deshalb schlug ich ihnen vor, lasst uns mal etwas Zeitnahes entwickeln. Und sie ließen mich. Meine neue Teppichkollektion zeigte puristisches Design und setzte sich von den direkten und floralen Mustern ab, die damals modern waren. Sie wurde ein Erfolg. Wenige Jahre später nutzte ich die Chance, mich selbstständig zu machen und meine eigene Kollektion zu starten. Ich arbeitete mit der Thüringer Teppichfabrik zusammen, die damals zur Treuhand gehörte und die für mich produzierte. Alles lief gut, meine Firma Carpet Concept entwickelte sich bestens. 2000 wurde mir dann die Thüringer Weberei zum Kauf angeboten. Ich zögerte, sah mich als Kaufmann, Produktion war ein anderes Gebiet. Entsprechend setzte ich lieber auf einen Partner, der den Betrieb für einen geringen Preis erwarb und mich virtuell beteiligte. Wir sanierten die Fabrik gemeinsam, doch nach 3 Jahren, als alles sorgsam erneuert war, entschied er, sich zurückzuziehen und die Fabrik zu verkaufen. Und zwar an mich. Das hat mich überrascht. Ich wollte keinen neuen Partner, der mir womöglich den Stecker zieht. Also kaufte ich die Fabrik, allerdings für deutlich mehr Geld. Hätte ich das doch gleich am Anfang gemacht. Ich bezahlte die Arbeit, die ich in die Manufaktur gesteckt hatte, ein zweites Mal. Es hatte mir einmal der Mut gefehlt und prompt wurde das mein größter Fehler. Lange belastet hat es mich nicht. Ich kann gut akzeptieren, wenn mein Gegenüber clever handelt. Mittlerweile hat Carpet Concept über 140 Designpreise gewonnen und feiert sein 25-jähriges Jubiläum.
Mein größter Fehler. Christiane Underberg, 79, Seniorchefin des Spirituosenherstellers Underberg, haderte lange damit, sehr ungeduldig zu sein. Erst eine Zwangspause in Frankreich lehrte sie, darin eine Chance zu sehen. Aufgezeichnet von Andreas Kurz, gesprochen von Heike Burmeister. Impulse Ausgabe 3, 2019.
In meinem Leben habe ich vieles gemacht, von Landwirtschaft über Sektherstellung bis hin zur Personalarbeit. Meinen größten Fehler kann ich nicht an einem bestimmten Ereignis festmachen, sondern er ist mir bei vielen meiner Stationen unterlaufen. Es ist meine Ungeduld. Als Unternehmerin hat man oft das Ziel vor Augen, aber man denkt auch, das muss doch viel schneller gehen. So kümmerte ich mich vor etwa 10 Jahren um die Restrukturierung unseres damaligen Weinguts an der Loire, dessen Zahlen so rot wie französischer Wein waren. Weil ich kein Geld vom Underberg Stammhaus bekam, musste ich die Sanierung über die Zusammenlegung von Standorten finanzieren. Doch dafür brauchten wir Genehmigungen, etwa für die Umwidmung von Gebäuden. Was ich bei der Planung nicht bedacht hatte, in Frankreich gehen Genehmigungen auch nicht schneller als in Deutschland. Die Arbeiten verzögerten sich um mehrere Monate. Das war nicht einfach. Ich sagte mir immer, Gemach, Gemach. Vor allem müssen Sie in so einer Situation sprechen, sprechen, sprechen mit den Mitarbeitern, die ja vorrangig betroffen sind, weil sie beispielsweise nicht umziehen können. Am Ende sparten uns die Verzögerungen sogar Geld. Weil uns die unfreiwilligen Pausen immer wieder zum Nachdenken zwangen, kamen wir auf Ideen, wie wir einige Prozesse schlanker gestalten konnten. Daraus habe ich gelernt. Es ist zwar richtig, dass man ohne Ungeduld nicht Unternehmer wird, weil man da nicht brennt, aber mein Rat an junge Kollegen lautet auch, haltet inne, habt den Mut zu Denkpausen, fragt euch bei Problemen, welche Tür öffnet mir das jetzt?
Mein größter Fehler. Andreas Heinecke, 63, Gründer der Dialog im Dunkeln Ausstellung über die fatale Neigung, visionäre Mitarbeiter an sich zu binden, die ihm selbst ähneln und die Firma in die Krise führten. Aufgezeichnet von Peter Neitsch, gelesen von Andreas Kurz. Impulse Ausgabe 4, 2019.
Früher habe ich vor allem Menschen eingestellt, die mir ähnlich waren. Menschen, die mit ähnlicher Begeisterung und ähnlichem Idealismus bei der Sache waren wie ich selbst. Visionäre. Ich wollte mich selbst duplizieren. Das war ein fataler Fehler. Meist ging es mir darum, eine starke Persönlichkeit ins Team zu holen. Aber wenn das Unternehmen wächst, dann reicht das eben nicht. Einige Mitarbeiter haben mit ihrem engagierten und positiven Hurra-Stil nur ihre Inkompetenz kaschiert. Das habe ich übersehen. Bis heute fällt es mir schwer, Bedenken zu akzeptieren und anzuhören. Ich fühle mich dadurch ausgebremst. Ich möchte mir einfach keine Gedanken über Hindernisse machen. Das hat mich schon in etliche Krisen geführt. Drohende Pleiten habe ich ausgeblendet und dadurch das Unternehmen im Kern gefährdet. Weil ich geglaubt habe, dass jeder schon irgendwie seine Rechnungen zahlt, hatten wir zum Beispiel kein Mahnwesen. Und als dann das Geld ausblieb, gab es lange Gesichter. Ich habe Sacharbeit zu lange gering geschätzt. Heute weiß ich, man braucht als Unternehmer nicht nur mitreißende und umtriebige Persönlichkeiten im Team, sondern auch die nervigen Bedenkenträger und die Bürokraten und ihre Fachkompetenz. Ein Buchhalter muss sich nicht für das Projekt begeistern, um seine Sache gut zu machen. Ich habe einige wichtige Leute verloren, weil ich Bedenken nicht hören wollte und mich persönlich angegriffen fühlte. Deshalb ist es wichtig, Menschen um mich zu haben, denen ich vertraue und die meine Art ein Stück weit ausgleichen.
Mein größter Fehler. Hans W. Hohenester, 64 Jahre, geschäftsführender Gesellschafter des Schwaneberger Verlags und Herausgeber des Michel-Katalogs, über das Versäumnis, früh mit Technologien zu experimentieren. Text Nikolaus Förster, gelesen von Andreas Kurz. Impulse, Ausgabe 5, 2019.
Ich erinnere mich noch gut, wie ich in den 80er Jahren auf der Frankfurter Buchmesse ein Angebot erhielt, das ich zunächst nicht fassen konnte. Jemand wollte für uns das Setzen der Seiten übernehmen, und zwar computergestützt, für nur 5 Mark pro Seite. Wir zahlten im familieneigenen Konzern 250 Mark pro Seite, damals noch im Bleisatz. Ich versprach, das Angebot mit meinen Kollegen zu besprechen, stieß dort aber nur auf Unverständnis. »Was sollen wir dann mit unseren Setzern machen?«, fragte deren Geschäftsführer. Auch der Controller und mein Vater, der damals die Firma leitete, waren skeptisch. »Wir müssen das aber doch mal ausprobieren«, sagte ich. Die 3 Männer, allesamt mehr als 20 Jahre älter als ich, lehnten den Vorschlag ab. Nicht mal einen Test wollten sie machen. Ich gab schließlich klein bei und sagte ab. Dieser Fehler ärgert mich bis heute, weil wir dadurch extrem viel Zeit verloren. Wir verpassten nicht nur die Chance, erhebliche Kosten zu sparen und mit den freigewordenen Kapazitäten mehr Aufträge anzunehmen. Für das Setzen eines Buchs hätten wir dann wahrscheinlich nicht mehr 2 Wochen, sondern nur noch ein paar Stunden gebraucht. Wir beraubten uns auch der Möglichkeit, schon in einem sehr frühen Stadium Erfahrungen mit dieser neuen Technik zu sammeln und uns dadurch Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. So entdeckten wir das Potenzial dieser Software erst viele Jahre später. Heute setzen wir sie mit großem Erfolg ein. Ich kann nur jedem raten, offen für Experimente zu sein. Solange sie bezahlbar bleiben und man als Unternehmer nicht alles auf eine Karte setzt, sind sie äußerst wertvoll. Sammeln Sie Know-how.
Mein größter Fehler. Michael Weiß, 64 Jahre, geschäftsführender Gesellschafter von Mehlkatzer Löwenbräu, über den Fehler, bei einer Modernisierung seines Markenauftritts zu sehr auf die Vorschläge einer Agentur vertraut zu haben. Gelesen von Andreas Kurz, Impulse Ausgabe 6, 2019.
Mehlkatzer Löwenbräu existiert seit 1738. Wir legen Wert auf unsere Tradition und hegen und pflegen unsere Wertschöpfungsgemeinschaft aus Hopfenbauern, Mitarbeitern und Gastronomiepartnern. Wir können nur mit Klasse statt Masse bestehen. Auf dem Biermarkt herrscht ein ruinöser Preiskampf. Die Fernsehbiere, also die Marken, die aus der TV-Reklame bekannt sind, haben durch immer neue Sonderangebote für einen Preisverfall gesorgt. Während ein Kasten 1995 bis zu 23 Mark kostete, ist der Preis heute teilweise unter 10 Euro gesunken. In diesem Strudel würden wir als kleinere Brauerei nicht überleben. Ende der 90er Jahre unterlief mir ein verhängnisvoller Fehler. Ich wollte unseren Markenauftritt modernisieren. So beauftragte ich eine Agentur, die schon für andere Biermarken gearbeitet hatte. Sie machte 6 Vorschläge, von denen wir unseren Favoriten umsetzten. Das Feedback der Kunden war nicht gut. »Ihr seht ja jetzt aus wie Erdinger oder Paulaner«, hieß es. Ich war alarmiert. Was ich für einen Vorteil hielt, die Branchenerfahrung der Agentur, war in Wirklichkeit ein Nachteil. Sie hatte das gemacht, was gerade Mode war. Wir waren den Fernsehbieren zum Verwechseln ähnlich geworden. Die Agentur hatte nicht versucht, unsere Marke zu verstehen. Vermutlich war unser Etat dafür zu klein. Hätten wir an dem Markenauftritt festgehalten, hätte uns das ganz sicher geschadet. Nach 4 verschenkten Jahren warf ich alles nochmal um und holte einen Markenexperten, der uns nur einen Vorschlag machte, hinter dem er aber voll und ganz stand. Jetzt knüpft unser Auftritt an unsere Urmarke von 1905 an. Seitdem verzeichnen wir ein kontinuierliches Umsatzwachstum. Und ich habe gelernt, nur noch das zu machen, was zu unserer Identität passt.
Mein größter Fehler. Alois Ruf, 69, Inhaber der bayerischen Sportwagenschmiede Rufautomobile, holte sich Investoren ins Haus, als er sein Spitzenmodell CTR 2017 entwickelte. Doch das Experiment scheiterte. Aufgezeichnet und gelesen von Andreas Kurz. Impulse Ausgabe 7, 2019.
Vor gut 10 Jahren wollte ich mich von den Banken weniger abhängig machen. Also ging ich auf den Vorschlag von 4 Investoren ein, sie zu beteiligen. Ich trennte mich von einer geringen Zahl meiner Anteile. Die Idee dahinter war, die Entwicklung unseres neuen Supersportwagens CTR 2017 und eines Achtzylindermotors schneller voranbringen zu können. Alle waren bester Absicht und meinten es gut. Doch es lief in die falsche Richtung. Immer wieder musste ich Gesellschafterversammlungen abhalten, alle 3 Monate. Ständig hatte ich mit den Vorbereitungen zu tun. Zu meiner eigentlichen Arbeit kam ich kaum noch. Ich bin Techniker. Mir reichen 10 Zahlen, die mir zeigen, dass es meinem Betrieb gut geht. Aber natürlich kann man auch 200 Zahlen daraus machen. Das führte dazu, dass wir insgesamt zu langsam unterwegs waren. Die Motorenentwicklung stockte. Meine Mitarbeiterführung wurde diskutiert. Das habe ich nicht verstanden. In einer kleinen Firma können Sie als Chef nichts unter den Tisch kehren. Viele meiner Mitarbeiter waren zufrieden, sonst wären sie ja nicht 40 Jahre lang bei mir geblieben. Trotzdem hieß es, ich würde mich vergaloppieren. Da spürte ich, dass der Zeitpunkt gekommen war, die Anteile zurückzukaufen. Es war eine Trennung im Guten und für mich ein doppelter Ansporn. Jeder Gesellschafter kam ohne Verluste aus dem Engagement heraus, aber ich wollte auch meine Ziele erreichen. Am Ende saß ich also wieder bei der Bank. Sie vertraute mir und so konnten wir den CTR in Ruhe fertig entwickeln. Mittlerweile haben wir mehr Modelle davon verkauft, als wir geplant hatten. Ich glaube, das Investorenmodell kann bei einem Startup gut funktionieren, aber nicht bei einem inhabergeführten Unternehmen, das über 40 Jahre auf dem Buckel hat.
Mein größter Fehler. Rüdiger Behn, 61, geschäftsführender Gesellschafter der Waldemar Behn GmbH und Miterfinder des kleinen Feiglings, ging eine Expansion nach Osteuropa vertrauensselig an und bezahlte das teuer. Aufgezeichnet und gelesen von Andreas Kurz. Impulse Ausgabe 9, 2019.
Mein Bruder und ich sind Spirituosenhersteller und Getränkefachgroßhändler in 4. Generation. Kurz nach der Wende wollten wir nach Osteuropa expandieren. Ungarn war damals das aufstrebendste Land in der Region. Es war noch nicht EU-Mitglied, also schauten wir nach einer Fabrik, um Zölle zu sparen. Ein Ungar diente uns eine 50% Beteiligung an einer Spirituosenproduktion an, zu der später eine Brauerei hinzukam. Für uns passte das. Unser Urgroßvater hatte selbst bis 1916 gebraut. Wir sagten zu und gründeten ein Joint Venture, erstellten Marketing- und Businesspläne, nahmen viel Geld aus der Kriegskasse, um es in neue Maschinen zu investieren. Doch es lief nicht. Natürlich wussten wir, dass wir nicht von jetzt auf gleich schwarze Zahlen schreiben würden. Aber unser ungarischer Partner, der mir unterdessen ein guter Freund geworden war, bekam es einfach nicht hin. Vielleicht war es Nachlässigkeit, vielleicht mangelte es ihm an Fokus. Was nutzt die beste Strategie, wenn sie vor Ort nicht exekutiert wird? Ich war 4-mal pro Jahr in Ungarn, aber das reichte nicht. Nach 7 Jahren mussten wir erkennen, dass es keine Wende zum Besseren geben würde. Ich schlief in der Zeit schlecht, denn ich musste das aus einem Freund mitteilen. Als ich es ihm sagte, hatte ich das Gefühl, dass er erleichtert war, dass es nun vorbei ist. Die Brauerei werden wir wohl liquidieren, aber vielleicht gibt es doch noch einen Käufer. Wir haben viel Zeit und einen 7-stelligen Betrag verloren. Ich habe gelernt, geh selbst mit dem besten Freund in geschäftlichen Dingen nicht zu vertrauensselig um. Auch wenn man mit Freunden gründet, braucht man ein strukturiertes Reporting. Das zwingt den anderen, sich wirklich mit der Geschäftssituation zu beschäftigen.
Mein größter Fehler. Alois Lageder, 69, Starwinzer aus Südtirol, wollte es seiner Familie zu lange recht machen. Heute bereut er es, dass er sein Weingut nicht schon früher auf einen biologisch-dynamischen Anbau umstellte. Aufgezeichnet von Andreas Kurz, gelesen von Eva Weikert. Impulse, Ausgabe 10, 2019.
Rückblickend bedauere ich es sehr, dass ich nicht noch früher und konsequenter meinen Weg gegangen bin. Wir alle haben unsere Lebensaufgabe, unser Lebensthema. Den Sinn meines Lebens sehe ich unter anderem darin, im Einklang mit der Natur zu wirtschaften, durch ihre Beobachtung etwas vom Geheimnis der Schöpfung zu erahnen. Aber ich hatte nicht die Courage, mein Weingut schon früher auf eine biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umzustellen. Ich erbte den Betrieb von meinem Vater, als ich 12 war. Meine Mutter und später meine Schwester führten das Unternehmen zunächst weiter. Mitte der 1970er Jahre übernahm ich die Geschäftsführung. Damals kelterten wir Weine auf konventionelle Weise, setzten Maschinen und Chemie ein, kurzum, wir arbeiteten gegen die Natur. Die Qualität war für damalige Verhältnisse gut, aber noch nichts Besonderes. Mir wurde immer bewusster, dass das nicht das Unternehmen war, das ich in Zukunft führen wollte. Doch obwohl mir der Betrieb gehörte, traute ich mich in jungen Jahren nicht, meine Ideen durchzusetzen. Die familiäre Rücksichtnahme bedeutete mir damals mehr als dieser wichtige Schritt. Zu sehr achtete man im Weingut auf Kosten und blieb an der Tradition haften. Erst in den 1990er Jahren nahm ich Zeit und Mut zusammen, auf die biologisch-dynamische Anbauweise umzustellen. Hätte ich das schon 20 Jahre früher gemacht, hätte das Weingut eine unglaubliche Entwicklung nehmen können. Wir hätten eine einmalige Qualität und Stilistik schaffen und uns noch mehr von den Mitbewerbern abgrenzen können. Ein Unternehmen sollte immer die Unternehmerpersönlichkeit widerspiegeln. Jetzt bin ich zwar auch am Ziel meiner Träume angelangt, doch leider viel später als erhofft.
Mein größter Fehler. Hans-Werner Funke, 81, ist eine Legende unter Hamburgs Konzertveranstaltern und ließ sich oft von seinem Bauchgefühl leiten. Nur einmal täuschte es ihn und führte ihn an den Rand des Ruins. Aufgezeichnet und gelesen von Andreas Kurz. Impulse, Ausgabe 11, 2019.
Als Konzertveranstalter macht man vieles nach Bauchgefühl. Nach 60 Jahren Selbstständigkeit und erfolgreichen Tourneen etwa mit Hildegard Knef, Udo Jürgens, Otto und James Last kann ich sagen, mein Bauch lag oft richtig. Nur einmal, 1989, irrte er sich gewaltig. Damals veranstaltete ich eine Tournee mit dem Musical Cabaret. Das Stück war in Paris ein Riesenerfolg, mit Ute Lemper in der Rolle der Sally Bowles. Ich übernahm es für Deutschland und die Schweiz. Ute hatte andere Pläne und so besetzte der Produzent die Hauptrolle mit Gillian Scalici, die hierzulande nicht sehr bekannt war. Wir legten die Tour in den Juni bis August. Der Auftakt in Zürich verkaufte sich gut. In Dortmund und München lief es nicht. Hannover war eine Pleite. Mein Ziel war nur noch, im August Hamburg zu erreichen, ohne vorher in Konkurs zu gehen. Dort waren wir einen Monat lang ausverkauft. Im Voraus. Also pumpte ich immer wieder Geld hinein. Am Ende erreichten wir zwar Hamburg, aber ich war um 1,5 Millionen Mark ärmer. Fast alle Reserven waren aufgebraucht. Fehler Nummer 1 war es, eine Besetzung zu haben, die nicht so populär war wie Ute Lemper in Paris. Fehler Nummer 2, eine Tournee im Sommer, wo die Leute lieber an die See fahren. Ich hatte die ganze Firma und die Familie gefährdet. 7 Jahre brauchte ich, mich finanziell zu erholen. Nie wieder habe ich eine Musical-Tournee gemacht. Heute bin ich dankbar, dass mein Sohn Pascal das Unternehmen übernommen hat. Wenn ich eine Idee habe, klappt er den Computer auf und ermittelt in 2 Minuten, ob sie sich rechnet. 1989 hatte ich kein Korrektiv. Man muss Bauchentscheidungen besprechen und überprüfen. Der Bauch ist wichtig, aber der Kopf muss das letzte Wort haben.
Mein größter Fehler. Bernd Hummel, 71, brachte Kangaroos Sportschuhe mit großem Erfolg nach Deutschland. Nur mit einer Sache hadert er. Wäre er mutiger gewesen, könnte ihm heute die US-Marke gehören. Aufgezeichnet von Andreas Kurz, gelesen von Eva Weikert. Impulse Doppelausgabe 12, 2019.
Mit 24 Jahren habe ich mich als Schuster selbstständig gemacht und eine Fabrik aufgebaut. Wir merkten damals schnell, dass man mit der Produktion in Pirmasens kein Geld mehr verdienen kann und sind über verschiedene Länder letztlich nach Italien gegangen. Dort habe ich modische Damenschuhe fertigen lassen. Auf einer Messe in New York begegneten mir dann Anfang der 80er Jahre Sneakers von Kangaroos, The Shoes with Pockets, wie es in der Werbung damals hieß. Das war der Beginn der großen Sneakerwelle. Ich fand Kangaroos sympathisch und dachte mir, das wäre ein gutes zweites Standbein. Pumps oder Sneakers, eines von beiden verkauft sich immer. So brachte ich 1983 Kangaroos nach Deutschland. Mit großem Erfolg. 5 Jahre später stand die Marke in den USA zum Verkauf. Der Gründer, Bob Gamm, hatte nach dem Tod seiner Frau die Lust daran verloren. 1 Million Dollar sollten die internationalen Rechte an Kangaroos kosten. Verglichen mit dem heutigen Markenwert ein Schnäppchen, aber für mich als Schuster ein Haufen Geld. Ich hätte eigene Kollektionen entwickeln und in Asien produzieren lassen müssen. Das traute ich mir nicht zu. Heute bereue ich es, damals nicht zugegriffen zu haben. Im Rückspiegel betrachtet war das der Fehler meines Lebens. Wir haben bis dato das Zigfache dessen an Lizenzgebühren bezahlt, was die Marke 1988 gekostet hätte. Und als sich die neuen Investoren bei Kangaroos verkalkulierten, musste ich später sowieso Kollektionen entwickeln. Da wurde mir klar, ich hätte es gekonnt. Heute würde ich es anders machen. Ich würde mir einen Partner suchen, der mehr von der Materie versteht und mir helfen kann. Lieber einen Teil des Profits abgeben, als solch eine Chance sausen zu lassen.